Der Politikgeflüster Podcast.
Sind ein 12-Sterne-Hotel. Friedenshotelpreisträger.
Ja, aber die meisten Nutzer beschweren sich, dass unser Haus nicht mit den demokratischen Anforderungen entspricht. Ach,
diese Leute sind doch gar nicht in der Lage, ein so komplexes Haus wie unseres zu verstehen.
Aber sie sollen drin wohnen.
Von der Leyen.
Mais je pense pour ma part, c'est une très bonne
Kandidatin. Ich meine, sie ist eine sehr gute Kandidatin. Eine Führungskraft mit großer Erfahrung. Außerdem ist das eine Frau mit profunder europäischer Kultur. Schließlich spricht sie perfekt Französisch. Es ist wichtig, dass der Kommissionspräsident Französisch spricht.
À mes yeux, est aussi important parce que nous avons toujours eu des présidents de la Commission francophone.
Zuvor zeigte sich, wie stark Europa zurzeit gespalten ist. Der Ost-West-Konflikt brach mit aller Kraft aus. Polen, Ungarn, Tschechien und Slowakei, unterstützt von Italien, wollten Timmermans verhindern.
Eine Produktion des Ernst-Haeckel-Gymnasiums.
Es freut mich sehr, dass ich ab sofort nicht mehr der unseriöseste Vertreter der europäischen Demokratie bin. Dazu Sie, Frau von der Leyen, eine europapolitisch völlig kenntnisfreie deutsche Ministerin, die lediglich durch einen irren Hang zu überteuerten Beratern, Missmanagement und Euphemismen aufgefallen ist. Trendwende Finanzen für die größte deutsche Aufrüstungskampagne seit Kriegsende. Um diese Parade von Inkompetenz und moralischer Wurstigkeit abzusichern, paktieren Sie mit der illiberalen PiS-Partei, dem Möchtegern-Faschisten Orban und Benito Salvini?
Jo, da war schon zu Ende das Intro. Passt ganz gut zu unserer Sommerreihe. Herzlich willkommen in der Sommerreihe unseres Politikgeflüster-Podcasts. Wie angekündigt, wollen wir euch auch in diesem Sommer ja nicht alleine lassen oder enttäuschen oder was auch immer, sondern haben gesagt, ja, selbst in unserer Pause versorgen wir euch. Und nach unserer Sommerreihe vor 2 Jahren, wo wir uns ja mit den Corona-Folgen beschäftigt haben, in sage und schreibe 7 Ausgaben, das war Wahnsinn. Und im letzten Jahr, als wir uns ein bisschen auf Probleme gestürzt haben, die Deutschland jenseits der aktuellen Politik hat, haben wir in diesem Jahr gesagt, Mensch, es ist doch nächstes Jahr Europawahl. Da bietet es sich doch durchaus an, mal den Blick auf Europa zu werfen und die EU und den Zustand der EU. Immer unter der Fragestellung, EU, quo vadis, wohin entwickelst du dich? Und heute in dieser ersten Ausgabe, die ihr jetzt hört, geht es so ein bisschen darum, den Blick auf den politischen Zustand der EU zu werfen und vor allem die Frage in den Fokus zu rücken, naja, wie funktioniert das denn da alles so parlamentarisch überhaupt in der Zusammenarbeit, wie demokratisch ist die EU? Und überhaupt so ein bisschen diese Frage, ja, was machen die da eigentlich in Brüssel und ist das das, wie wir uns das vorstellen? Warum diese Frage von Relevanz ist, ist, glaube ich, relativ naheliegend. Wenn man mal so ein bisschen recherchiert, dann stößt man relativ schnell auf eine alte These des damaligen Parlamentspräsidenten Martin Schulz. Der hat nämlich mal gesagt, wäre die EU ein Staat, der die Aufnahme in die EU beantragen würde, so müsste der Antrag abgewiesen werden, aus Mangel an demokratischer Substanz. Das war seine Aussage gewesen 2015, also schon ein paar Jährchen her. Und trotzdem könnte man sagen, gut, ein paar Jahre her, dann guckt man ein bisschen weiter und sieht, ja, 2019 Wahlbeteiligung 51% knapp, auch nicht so umwerfend. Und wenn man dann noch schaut, dass es so ein paar, nicht ein paar, sondern eine ganze Menge von rechter und rechtspopulistischer Parteien gibt, die erstarken und dass generell innerhalb der EU politisch, ja, Diskussionsbedarf steht, dann ist diese Frage, ja, welchen Zustand hat die EU parlamentarisch umso entscheidender. Und genau darum wollen wir uns heute kümmern. Und dazu herzlich willkommen. Zunächst würde ich aber erstmal gerne unsere ganz kleine Runde heute begrüßen. Wir sind im Sommermodus und deshalb vielleicht auch nicht so viele wie sonst. Trotzdem wäre die Frage an unsere FlüsterInnen natürlich von Relevanz. Und die Initialfrage heute ist natürlich passenderweise zum Thema EU und Demokratie. Wie denn euer Blick auf den Zustand der EU ist, parlamentarisch? Fühlt ihr euch auch nicht abgeholt? Wie würdet ihr diesen Gesamtzustand wahrnehmen? Und LB beginnt.
Ja, ich muss, glaube ich, nicht nochmal erwähnen, dass ich LB bin. hat Herr Kabel schon für mich übernommen. Vielen Dank dafür.
Bitte.
Genau, also Zustand der EU. Insgesamt würde ich sagen, es ist für mich persönlich schon immer ein bisschen unübersichtlich und kompliziert gewesen, wie da alles abläuft. Also wir mussten uns mal in der 10. Klasse im PB mit verschiedenen Prinzipien beschäftigen und dann eben auch mit dem Rechtsstaatsprinzip. Und dann hatte ich als Beispiel Polen. Und warum kann Polen nicht rausgeworfen werden, wenn sie den Rechtsstaat mit Füßen treten? Und das war so ein kompliziertes Etwas. Ich bin am Ende froh gewesen, dass wir es nicht vorstellen mussten, weil das hätte meine Mitarbeitsnote, glaube ich, in den Keller gerissen. Das ist zum einen, das ist das eine. Und dann haben wir natürlich Polen oder mit der PiS-Partei oder halt Orban, der jetzt auch nicht unbedingt, naja, sagen wir mal, die Leute sind, die du in so einem Verbund von demokratischen Staaten haben möchtest. Es ist alles im Moment chaotisch und irgendwie auch teilweise unübersichtlich. Das ist so mein Eindruck.
Ich bin LZ und ja, ich kann der LB nur zustimmen. Außerdem finde ich, dass die EU gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, zum Beispiel auch medial, so wie ich das jetzt wahrnehme. Und dass dadurch vielleicht auch einfach die Unübersichtlichkeit entsteht, weil man sich nicht so konkret damit auseinandersetzt, beziehungsweise wenn es nicht angesprochen wird, dann auch kein Interesse hat, sich weiterhin damit auseinanderzusetzen.
Ja, diese Kompliziertheit der EU ist, glaube ich, wirklich eine Herausforderung. Der im Intro, der erste Ausschnitt ist aus der Anstalt. Die Folge ist schon viele Jahre alt. Die haben das mal probiert, in so einem schönen, also anstalttypisch, in so einem schönen Schaubild dann darzustellen. Das ist sehr interessant. Und generell, glaube ich, ist das auch ein bisschen das Problem, warum es schwierig ist mit dem Zugang. Aber wir schauen mal, wie das jemand uns beschreiben kann, der Insiderblick hat, oder mehr als Insiderblick hat, weil er nämlich darüber berichtet und gleichzeitig tagtäglich in Kontakt ist mit den Geschehnissen in der EU. Bei uns heute zu Gast ist Markus Preis. Hallo, Herr Preis.
Hallo, ja, danke für die Einladung.
Ja, vielleicht sagen Sie noch mal ganz kurz was zu sich. Wer sind Sie? Warum sind Sie genau der richtige Ansprechpartner? Also Hans hat Sie in höchsten Tönen vorab gelobt. Also Sie müssen der richtige Ansprechpartner sein.
Ja, wer bin ich? Ich heiße Markus Preis. Ich bin seit einigen Jahren der Studioleiter der ARD in Brüssel. Das heißt, ich berichte vor allen Dingen für die Tagesschau, die Tagesthemen, aber auch unsere ganzen Social-Media-Kanäle, Tagesschau und Weltspiegel, über die EU vor allen Dingen. Ich bin im Prinzip auch der Korrespondent für die Niederlande und Belgien, Luxemburg, aber das geht häufig in dieser großen Maschine EU, die uns hier hauptsächlich dominiert. Ein bisschen ist auch die NATO natürlich in den letzten 16 Monaten stärker in den Fokus wieder gerückt, aber die EU ist schon der Hauptteil meiner Arbeit und ja, wie beschrieben, ich bin regelmäßig im Kontakt und in meinem Leben kommt die EU sehr viel vor.
Vielleicht, bevor wir so ein bisschen in die Inhalte reinschauen wollen mit Ihnen gemeinsam, wie habe ich mir das vorzustellen, wenn Sie da in Brüssel sind? Also sind Sie da tagtäglich in den Parlamenten tätig? Sind Sie da unterwegs? Führen Sie da Gespräche oder wie hat man sich Ihre Arbeit vorzustellen, so ein bisschen aus der medialen Perspektive?
Also ich würde mal sagen, die Hauptarbeit hier. Wir sind aus meiner Sicht sehr viel auch im Programm. Also wir haben sehr viel Output. Das ist ja nicht unbedingt immer so bei allen Auslandskorrespondenten. Also ich war auch mal in Paris, da musste man wirklich kämpfen, ins Programm zu kommen. Brüssel ist bei uns gesetzt, anders auch als häufig das Klischee, was mir begegnet. Also unsere Hamburger Kollegen muss ich nicht davon überzeugen, dass das, was in der EU passiert, ja, sehr grundlegend und sehr wichtig auch und auch konkret wichtig für uns in Deutschland ist. Also das ist gesetzt und da sind wir viel vertreten. Aber neben dem Output ist die Hauptaufgabe, und die ist noch viel größer aus meiner Sicht, der Input. Man hat eine unglaublich große Landschaft, die man da im Auge behalten muss. Das gelingt mal sehr gut, mal auch manchmal ein bisschen schlechter. Weil, ich sag mal so, in einer innenpolitischen Debatte ist es häufig sehr stark, geht es um die Parteien, die strukturieren das eigentlich relativ stark. In der EU ist das so mehrdimensional aufgebaut. Also gibt es die Parteien, dann ist natürlich jemand, der Sozialdemokrat ist, sieht das anders als jemand, der konservativer ist. Das hat man in Berlin auch, aber dann hat man eben auch sehr stark den Einfluss der Institutionen. Also ist man bei der Kommission oder ist man beim Rat oder ist man im Parlament, das strukturiert auch sehr stark an sich. Und dann hat man es natürlich noch national. Also ist man aus Italien oder ist man aus Finnland? Auch das macht einen riesen Unterschied. Und da kann man nicht immer im Vorfeld gleich sagen, also ein finnischer Sozialdemokrat wird das so und so sehen, sondern es ist halt sehr multidimensional, wo im Prinzip hier die politische Linie zu finden ist. Und da, um das so halbwegs zu erspüren und zu erfahren, muss man halt rein mathematisch schon sehr viele Kombinationen abklopfen, um dann am Ende davon ein Bild zu haben. Und ja, heute Morgen bin ich zum Beispiel in Luxemburg aufgewacht. Da war ich gestern Abend noch bis spät beim Treffen der Außenminister und bin dann jetzt zurück. Morgen ist ein Tag, da sind wir quasi am Donnerstag, Freitag gibt es einen EU-Gipfel. Das ist so ein Tag, wo man halt sehr viel unterwegs ist, wo es Briefings gibt, nationale von Deutschland unter anderem und Niederlanden. Ich bin in so Gruppen drin, auch mit anderen Kollegen aus anderen Ländern, aus Irland, aus Österreich, die mir dann halt ihre Briefings zur Verfügung stellen. Ich stelle ihnen das zur Verfügung, wo ich war, um dann halt so halbwegs einen Eindruck zu bekommen von dem, was dann am Donnerstag, Freitag hier so passieren könnte.
Also verstehe ich Sie richtig? Für Sie ist die EU immer noch so ein kleines Buch mit 7 Siegeln, wie man so schon sagt?
Definitiv. Und auch nicht, ich glaube, das ist auch nie ausgeschrieben. Das ist nur eine Vorstellung von einem Buch. Das bewegt sich sehr stark und es ist komplex, es ist vielfältig, aber das ist eben auch gerade das Interessante, weil dadurch gibt es eben auch nicht, sage ich jetzt mal, diese klaren Loyalitäten. Wenn jemand aus der Partei X irgendwie dazu nichts sagen will, dann sagen die anderen auch nichts. Wie gesagt, auch in der EU, da gibt es viele Ansatzpunkte, wie man dann doch auch an Informationen kommt, einfach weil die Fronten nicht so klar geklärt sind und auch nicht so geschlossen alle parteipolitisch zum Beispiel dastehen.
Vielleicht versuchen wir mal so ein bisschen, also Sie haben jetzt Erfahrung gesammelt mit den Institutionen in verschiedener Art und Weise. Für uns in Deutschland ist ja immer so das Gefühl, weil parlamentarische Demokratie, das Europäische Parlament oder in Deutschland der Bundestag, ist die entscheidende Institution, entscheidet alles, ist wichtig, weil steht im Zentrum, wird direkt gewählt. Jetzt hat man ja so ein bisschen das Gefühl, nicht nur das Gefühl, das ist ja auch Teil der Diskussion, glaube ich, dass es ja nicht auf der EU unbedingt so ist oder dass die Macht des Europäischen Parlaments so groß ist, wie sie sein sollte. Wie würden Sie das beschreiben? Wie ist die Rolle des Europäischen Parlaments? Und zweitens, stimmt denn ist trotzdem, dass es da so ein bisschen Veränderung gab in letzter Zeit, was die Kompetenzen der Institution betrifft?
Also ich würde dem zustimmen. Das EU-Parlament hat keinesfalls die gleiche Bedeutung wie der Bundestag in Deutschland. Aus meiner Sicht, das ist auch eine Einschätzungsfrage, aber meine Einschätzung ist ja jetzt gefragt, ist der Rat, also das Organ der Mitgliedstaaten, definitiv das, was hier den Ton angibt. Auch weil das eben am schwierigsten umzustimmen ist, weil es im Prinzip aus meiner Sicht am stärksten in sich selber ruht. Die Kommission und auch das Parlament, auch wenn das Parlament gewählt wird, sind letztlich doch auch ein bisschen abgeleitet von den Mitgliedstaaten. Also da sitzen eben auch Vertreter drin, die in Deutschland oder in Spanien zu irgendwelchen Parteien gehören. Und damit gibt es da immer auch noch einen zusätzlichen Link, der auch wieder zu den Mitgliedstaaten am Ende führt. Ich finde gerade dieses Parlament, was jetzt aktuell in dieser Legislaturperiode ist, ist eins, was aus meiner Sicht besonders stark an die Mitgliedstaaten angebunden ist. Das liegt zum Teil an den Wahlergebnissen, die es in Spanien gab, mit den Sozialisten, die da sehr stark waren, oder auch mit Macron in Frankreich zu dem Zeitpunkt. Und die, da spürt man schon sehr stark da den frei gewählten Volksvertretern da. Ja, ich würde mal sagen, auch mal eine Ansage machen. Und deswegen ist dieses Parlament aus meiner Sicht nicht so autark, wie es sein könnte, weil es eben sehr stark national zurückgekoppelt ist. Also die Musik aus meiner Sicht spielt eindeutig beim Rat, bei dem Organ, das die Mitgliedstaaten vertritt.
Also würden Sie sich für 2024 eher wünschen oder hoffen, dass ein stärkeres oder durchsetzungsstärkeres Parlament zusammenkommt?
Ja, also erstmal eins noch vorweg, das Parlament hat trotzdem eine wichtige Rolle, weil es in Gesetzgebung involviert ist, die uns wirklich alle betrifft. Da geht es vor allen Dingen auch um Wirtschaftsfragen, um Verbraucherschutz, um Datenschutz. Da hat das eine mächtige Rolle und also ist auf dem Papier auch stark. In der politischen Gestaltung, finde ich, ist es häufig das Organ, was dann am Ende das mitmacht, was man mitmachen muss, damit es überhaupt ein Ergebnis gibt. Das passiert eben auch, indem man dann nochmal ein bisschen nachmassiert aus den nationalen Hauptstädten aus meiner Sicht. Und am Ende ist das Parlament aus meiner Sicht jedenfalls häufig das Organ, was nachgibt. Man hat es auch gesehen jetzt bei der letzten Europawahl, als Frau von der Leyen zur Kommissionspräsidentin gewählt wurde. Das Parlament hat vorher heilige Schwüre abgegeben, dass es nur einen Spitzenkandidat wählt und die Regierungschefs brauchen gar nicht mit wem anders kommen. Und als auf einmal Frau von der Leyen da war, haben sie es halt trotzdem mitgemacht. Also das ist eben, finde ich, charakteristisch und das hat für mich auch ein bisschen da die Glaubwürdigkeit geschmälert. Ich würde mir wünschen, dass wenn man schon sagt, wir sind das Parlament von 450 Millionen Europäern, wir sind die einzige wirklich direkt gewählte Institution in der EU, ja, dass man dann auch ab und zu mal Zähne zeigt und sagt, das sind wir auch. Und wir sind nicht CDU-Abgeordnete aus Deutschland, SPD-Abgeordnete aus Deutschland, Abgeordnete von Macron in Frankreich, sondern wir sind die europäischen Volksvertreter. Aber es ist ein Wunsch. Und man muss auch sagen, wir haben halt keine europäische Demokratie in dem Sinne, wie ein nationaler Staat ist. Wir haben uns auch in Deutschland nicht aufgerafft zu sagen, nein, wir wollen, dass Deutschland aufgelöst wird und dass wir einen neuen Bundesstaat gründen, die Vereinigten Staaten von Europa, und dann wählen wir halt sowas. Nein, wir sind in der Verfasstheit, sind wir ein souveränes Deutschland, ein souveränes Frankreich, ein souveränes Schweden. Und da machen wir ein paar Absprachen, ich vereinfache jetzt stark, die uns allen helfen würden in dieser Souveränität. Aber wir sind nicht diesen Schritt gegangen, zu sagen, wir geben die komplett dorthin ab. Und das sieht man eben, wie sich das auswirkt in der Stärke der Institutionen und auch in der Kompliziertheit der Entscheidungsprozesse.
Ich glaube, die Frage von EZ spielt aber so ein bisschen darauf an, ob Sie denken, dass mit der Wahl im nächsten Jahr sich an diesem Machtgefüge was ändern könnte. Weil Ihr Argument war jetzt gewesen, das Parlament könnte ja grundsätzlich stärker Widerstand leisten und könnte, wir haben gerade auch angespielt mit von der Leyen, das war ja letztlich das Beispiel, wie man diese ganze Wahl so ein bisschen ad absurdum geführt hat mit SpitzenkandidatInnen. Die Frage ist ja, kann man bei der nächsten Wahl erwarten, dass das Parlament sich da autarker aufstellt oder wird es weiterhin diesem Nationalstaatsdenken entsprechen?
Also es ist institutionell, in vielen Fragen kann es halt frei entscheiden und wie halt ein Parlament eine Position finden und die dann auch bis zum Ende im Zweifel vertreten. Also auch dafür sorgen, dass es mal keine Einigung gibt. In manchen Bereichen würde ich mir wünschen, aber aus der generellen Logik der EU, dass es eben nicht der Gesetzgeber ist mit Initiativrecht, also der einfach sagt, wir möchten jetzt folgendes Gesetz erarbeiten und dann beschließen wir das und dann haben wir das. Das hat halt das EU-Parlament nicht. Also es ist per se schwächer als der Bundestag, unabhängig davon, welche Leute da reingewählt werden und unabhängig davon auch, welche Willensstärke die wiederum haben. Es ist nicht das Gleiche wie der Bundestag.
Jetzt kommt die Frage natürlich automatisch, ist das nicht das Problem dann so ein bisschen? Also wenn man über Demokratiedefizit spricht, dieses Anfangszitat von Martin Schulz ist ja so ein bisschen daran gedeckt, wenn man so möchte, dann kann man natürlich argumentieren, ja, durch den Lissabon-Prozess und die letzten Veränderungen letzten Jahre hat das Parlament mehr Macht bekommen. Gleichzeitig haben Sie gerade darauf schon verwiesen, das Initiativrecht liegt trotzdem immer noch nicht beim Parlament, zumindest nicht vollständig. Und wenn man sich anguckt, dass es immer noch gekoppelt ist an den Ministerrat, der da zusammenwirkt und die gemeinsam entscheiden und der Ministerrat ein Exekutivorgan ist, dann wird es doch noch absurder, oder? Also ist nicht das Problem am Ende genau die Stellung des Europäischen Parlaments, das eigentlich als einzig direkt gewählte Institution gestärkt werden müsste?
Ja, das, also ich kann die Beschreibung nachvollziehen. Ich glaube, es gibt auch sehr viele Menschen, die das genauso sehen. Aber es gibt auch sehr viele, die sagen, ja, ein Glück ist das so. Ein Glück haben die nicht mehr Rechte, weil wir sind hier Polen und wir sind Italiener und wir sind nicht Europäer. Wir wollen das nicht anders. Und wir sind ja auch Demokraten. Und um das zu ändern, bräuchten wir zum Beispiel in Deutschland eine Verfassungsänderung oder eine wirkliche grundsätzliche Fortentwicklung der EU, braucht in vielen Ländern Referenden, Verfassungsänderungen und so weiter. Und wenn wir doch so demokratisch sind, sehen wir, dafür gibt es keine Mehrheit in unserem Land. Also ist es doch genau richtig so. Also das ist immer genau dieser Streit. Ich persönlich würde mir mehr Fortentwicklung wünschen. Ich persönlich habe auch gerade jetzt bei Covid und auch mit dem Krieg in der Ukraine sieht man, dass es wirklich so viele Aufgaben gibt, die man sinnvoll nur in einer größeren Einheit lösen kann. Deswegen würde ich mir das persönlich wünschen, aber ich weiß, es gibt sehr viele Menschen, die wünschen sich das gerade nicht. Und es gibt auch sehr viele Politiker, die einfach das scheuen, dafür zu werben. Also im Prinzip ist ja sozusagen eine Aufwertung der europäischen Ebene mit einer wirklichen demokratischen Legitimation ist ja umgekehrt eine Runterstufung der nationalen Ebenen. Sprich, der Bundeskanzler wird zum Ministerpräsidenten und der Ministerpräsident wird zum Landrat. Dafür wirbt halt keiner von denen, weil die eigene Position auch schwächer wird. Das ist, finde ich, ein Dilemma, was einfach in dieser Struktur drin liegt. Warum sollte ein Orban sagen, ich möchte jetzt auch ein stärkeres Parlament, deswegen mache ich mich jetzt mal weniger mächtig? Und in dieser Logik, ob das richtig ist oder falsch, kommt man halt schlecht raus. Und auch in Deutschland sieht man ja zwar einen Koalitionsvertrag, der sagt, man möchte sich in Richtung eines föderalen Bundesstaates entwickeln, aber also außer dass Herr Scholz irgendwie den Studenten in Prag irgendwas dazu gesagt hat, ist mir jetzt noch wenig Konkretes untergekommen, wie das denn vonstatten gehen soll. Auch wo man den Bundesbürgern vor einer Wahl sagt, darauf würden wir dann künftig verzichten. Könnte sein, dass das dann die Schweden, die Österreicher und die Spanier für uns bestimmen, in einer europäischen Demokratie. Und wie sehr wir auch immer davon ausgehen, dass Europa genau die Resultate bringt, die wir gerne hätten. Das, glaube ich, konnten wir jetzt gerade in den letzten Monaten, wo die Ampel vielleicht ein bisschen schlecht aufgestellt ist, teilweise in der EU sehen, wo auf einmal der Verbrenner Geschichte wird und den Deutschen, ob es richtig ist oder falsch, auf einmal auffällt, naja, ganz so wollen wir es nicht. Wo auf einmal ganz klar die europäische Mainstream, und das kann man jetzt als negatives Wort sehen, oder als absolute demokratische Mehrheit sagt, nein, mit Flüchtlingen wollen wir eine viel härtere Politik. Und wir in Deutschland sagen, was ist denn da passiert? Das kann doch so nicht sein. Warum hat das mich, größte Land, nicht mehr Einfluss da? Dann werden Entscheidungen auch getroffen, die vielen in Deutschland nicht schmecken würden. Und das muss man halt auch mal sehen. Ich glaube, immer die Grundannahme ist immer, wenn es mehr Demokratie in Europa gäbe, dann wäre das genau das, was ich dann auch am Ende will. Ich glaube, das wäre dann ein bisschen mehr Orban-Style.
Sie haben ja jetzt schon die einzelnen Länder angesprochen. Und da hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass die Parteien beziehungsweise die jeweiligen Länder nicht wirklich gut zusammenarbeiten. Oder wie nehmen Sie das wahr?
Also, es gibt einen ganz klaren Outlaw aus meiner Sicht, das ist Orban. Der betreibt eine Politik, die, wie es Martin Schulz am Anfang gesagt hat, da in einem Ausschnitt, wenn der sich nochmal bewerben würde, könnte er jetzt nicht mitliegen. Er ist aber drin. Es gibt auch keine Möglichkeit, ihn auszuschließen. Es ist einfach so, dass das waren einfach Fehler in der, wie das von Anfang an verfasst war. Man hat immer gedacht, es kann nur besser werden. Es ist dann aber nicht immer besser geworden, sondern bei einigen ging es auch mal rückwärts, wie zum Beispiel bei Orban. Also der ist ein spezieller Fall. Der ist schwierig der hat nicht nur eine andere inhaltliche Position, sondern der vertritt die auch bewusst, eine Position, die anders ist, weil er Orban ist in vielen Bereichen. Also weil er einfach jedes Mal versucht, irgendwas rauszuholen. Bei anderen Ländern gibt es einfach eine andere Haltung. Das führt dann manchmal eben zu, grundsätzlichsten Diskussionen, wie zum Beispiel mit Polen. Aber insgesamt, und jetzt will ich mir was Positives sagen, finde ich, dass die Zusammenarbeit in den letzten 3 Jahren, also mit Covid und mit Ukraine, deutlich besser geworden ist. Weil mein Eindruck ist, dass häufig, früher gab es immer noch vor einem Gipfel und so den Versuch, da hole ich mir jetzt noch national irgendwie so eine kleine Kirsche auf die Torte. Das wird häufig jetzt einfach schon weggelassen, weil die Länder sehen, das sind so grundsätzliche Fragen. Man kann gegenüber Russland zum Beispiel eben nicht versuchen, noch irgendwie ein bisschen was für seine Industrie rauszuholen und dafür dann die ganze Position zu gefährden. Dafür steht einfach zu viel auf dem Spiel. Das war bei Covid so und das ist jetzt bei diesem Thema auch so. Also ich habe da den Eindruck eher, dass sich das gebessert hat.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Aussage, die Sie vor der Parteienzuordnung getätigt haben. Da ging es so ein bisschen um die Frage, Europäisches Parlament, Rolle, und Ihre Hauptthese war ja so ein bisschen gewesen, dass diese Hoffnung, mehr Kompetenz in der Europäischen Union und damit eine Stärkung des Europäischen Parlaments vielleicht nicht bei allen so richtig funktionieren würde, bei allen Staaten nicht, weil halt andere Konzepte dahinter stehen. Auf europäischer Ebene beschreibt man ja immer so verschiedene Lösungsideen der Europäischen Union. Eins ist eben mehr Supranationalität und eins ist mehr Intergouvernementalismus, also Staaten miteinander. Ja. So, jetzt könnte man aber ganz böse die These vertreten, naja, die EU war doch eigentlich mal auf dem Weg zur Supranationalität, nämlich mit der Idee einer eigenen Verfassung, die man sich geben wollte, die dann an den Referenden in Niederlanden und Frankreich gescheitert ist. Also diesen Impuls gab es ja schon mal, zugegebenermaßen vor Orban. Das muss man mit sagen. Ist nicht vielleicht das Problem, dass die Europäische Union aktuell, man sieht es am Beispiel des Europäischen Parlaments jetzt beispielhaft in der Rolle, genau diese Vision nicht mehr hat, sondern eigentlich, meine These, die ich Ihnen gerne mal vorschmeißen würde und gerne auch der Runde, eigentlich so ein bisschen im Nirvana sich bewegt, nicht richtig weiß, wohin und nicht richtig weiß, mit wem. Am Beispiel der Orban oder des Rechts, der Verstöße gegen den Rechtsstaat, sieht man das ja am besten, Umsetzung Rechtsstaatsmechanismus als Stichwort. Ja, wie würden Sie diese These Ihrer Sicht beurteilen? Ist da was dran, dass die EU nicht so richtig weiß, wohin und wie hin und damit auch so ein bisschen die demokratische Gestaltung ja problematisch bleibt?
Ja, also ich würde sagen, da ist was dran. Es gibt aus meiner Sicht nicht die klare Vision davon, wohin sich Europa entwickeln sollte. Und wer müsste die haben? Natürlich sollten die Bürger haben, weil am Ende müssten der mitgehen wollen. Aber ich glaube, auch Europa wird immer so ein bisschen von vorne, von der Elite, von denen, die politisch gerade am Ruder sind, gemacht. Das war in der Vergangenheit so und ist ja vielleicht auch gut so. Ich glaube, wenn man in Frankreich ein Referendum direkt nach dem Krieg gemacht hätte, ob man mit Deutschland sofort wieder eine Zusammenarbeit machen sollte, wäre das wahrscheinlich auch schief gegangen. Also so ein bisschen Führung braucht's. Aber die Führungspersonen haben halt auf der einen Seite teilen die keine klare gemeinsame Vision. Wir haben ja jetzt regelmäßig Feuerwerke von Europa reden. Ich kann sie fast schon nicht mehr hören. Macron mit der 700. Scholz hat jetzt auch schon ein, zwei gemacht. Die gehen wenig aufeinander ein. Und dann gibt es auch zum Beispiel Herrn Morawiecki, der hat seine dann bewussterweise in Deutschland gemacht, in Heidelberg. Und hat dann gesagt, es wird kein Europa, kein Brüsseler Europa geben. Es gibt einen schönen Zusammenschluss von Staaten. Und das ist unsere Vision. Also das heißt, aus meiner Sicht, die Hauptplayer, das sind für mich Deutschland, Frankreich, Polen, vielleicht noch Italien, haben nicht, und jetzt mit Frau Meloni schon gar nicht, ein gleiches Bild davon. Das ist das eine Problem. Und das andere ist, auch zahlenmäßig, rein mathematisch, wird es natürlich immer schwieriger, eine Vision zu haben. Weil früher war man irgendwie 6 Länder, da war man irgendwie ein paar mehr, da war man 12. Da ist es auch rein mathematisch noch leichter. Wenn man mit 27 einstimmig was machen muss, wird es komplizierter. Also es fehlt inhaltlich. Die Chance ist immer groß, dass jemand sagt, ich möchte das nicht und damit geht es für alle nicht. Und dann schwebt natürlich auch, das ist auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Totschlagargument, weil es ist ja auch was dran, aber die Sorge vor dem, was eben damals passiert ist bei den Referenten, die schwebt auch mit. Also dass man sagt, entweder rein fatalistisch, das geht sowieso nicht durch, deswegen können wir es gleich lassen. Oder fast so ein bisschen Cassandra-mäßig, wenn wir es jetzt nochmal versuchen und es scheitert nochmal, ja, dann geht es erst recht nie mehr. Ich hatte an seinem letzten Arbeitstag als Finanzminister darüber auch eine Diskussion mit Wolfgang Schäuble. Ich habe das, der sich ja sehr viel in seiner beruflichen Karriere darum Gedanken gemacht hat. Ich war da etwas pushier als er, weil ich mir es auch wünschen würde, dass es mehr Ehrgeiz gibt. Und er sagte, nein, wir müssen im jetzigen Rahmen Erfolge haben. So viele mit dem jetzigen, auch wenn der uns behindert dabei, dass die Leute sagen, und davon hätten wir gerne noch mehr. Da geben wir was ab. Wenn man einfach sagt, die guten Zeiten stehen direkt vor der Tür. Wenn ihr uns nur noch mehr Kompetenzen gebt, dann werden die Leute es ablehnen. Und das Referendum ist sowieso häufig, finde ich, klingt in der Theorie immer gut, wird aber in der Praxis fast immer zur Abrechnung mit irgendeinem anderen Thema gemacht. Also wenn wir jetzt heute ein Referendum in Deutschland haben würden, sollen wir die Bundeswehr abschaffen und eine EU-Armee einführen, hätten wir ein Ergebnis, was ungefähr dem Zuspruch zur Wärmepumpe entsprechen würde. Und das ist halt die Problematik bei der ganzen Sache.
Ich war jetzt leider am Anfang nicht dabei, aber
hallo,
also deswegen weiß ich natürlich nicht, ob meine Frage schon gestellt wurde. Aber ich habe in einem Kurs in meiner Uni letztens diesen Film, dessen Namen ich vergessen habe, über die Datenschutzreform im EU-Parlament und der Deutsche mit den lustigen T-Shirts hatte das ja durchgebracht. Ich habe auch seinen Namen vergessen.
Jan-Philipp Albrecht wahrscheinlich.
Aber ja, genau. Genau. Und genau, Albrecht war sein Name. Die haben ja aufgezeigt, was das für ein unglaublicher
Prozess sein kann und wie viel Lobbyismus, also der hat ja, der konnte ja keine 10 Meter gehen, ohne von irgendwem angesprochen zu werden, gefühlt, Einfluss hat auf das Konstrukt Europa. Und hätte es diesen Snowden-Skandal nicht gegeben, dann wer weiß, also die öffentliche Meinung hat ja auch die Entscheidungsfindung relativ stark beeinflusst. Und ich fand es einfach so ein bisschen gruselig zu sehen, ja, Lobbyismus ist irgendwie überall und ist auch an bestimmter Stelle wichtig, aber würde es nicht doch Sinn ergeben, ein Lobbyregister einzuführen? Große Frage, keine Ahnung, ob man das jetzt so pauschal natürlich nicht, aber so in kurzem Rahmen beantworten kann, aber ich dachte, ich frage es trotzdem mal.
Naja, es gibt ja da auch gewisse Regelungen dazu. Ich glaube, ganz am Ende, also die sind gut, die sind in manchen Bereichen auch weiter als in vielen Mitgliedstaaten. Am Ende hängt es, glaube ich, sehr stark davon ab, wie unsere Volksvertreter das auch selber steuern wollen. Also egal, wie man als Lobbyist hier registriert ist, ich kann das auch aus eigener Wahrnehmung sagen, manche haben halt einfach Geld und manche nicht. Manche können sehr präsent sein, manche können sehr viel, das muss nicht unbedingt immer jetzt irgendwie so ein Touch von Korruption oder sowas haben oder Einladung oder sowas, sondern die können einfach inhaltlich auch sehr viel machen, weil die sehr viele Leute beschäftigen, weil die zu ganz präzisen Fragen, die auch sehr interessant sind, nochmal nachrecherchieren und dann auch aus ihrer Sicht natürlich Interesse geleitet, auch nochmal Informationen dazu auch produzieren. Das ist halt der Hauptpunkt. Und ich finde es vor allen Dingen wichtig, dass wir, da kann man auch jeder seinen Abgeordneten selber mal ein bisschen, vielleicht mal, wenn er ihn mal trifft oder immer sogar mal schreiben, signalisieren. Mir ist es wichtig, dass du dir selber überlegst, triffst du eigentlich immer die gleichen? Triffst du immer nur die, die besonders einfach zugänglich sind, weil die auch die Möglichkeiten haben? Oder suchst du dir auch mal bewusst die andere Position? Also das ist ein wichtiges Element. Ich finde, es ist auch wichtig, dass es Lobbyismus gibt. Weil letztlich ist das nur auch eine Form von, ja, von Fachwissen, was da gebracht wird. Es ist halt wichtig, dass man guckt, dass man jetzt das eine Fachknowledge bekommen hat, aber sich im Zweifel auch das andere nochmal ein bisschen sucht als Abgeordneter.
Aber ist nicht mehr Geld haben, um mehr Einfluss zu haben, total undemokratisch, so ganz grob gesagt?
Ja, aber es wird immer die ein oder andere Institution geben, die einfach mehr wirtschaftliche Mittel hat. Und das kann man ja auch schlecht generell ändern. Aber ich kann als Abgeordneter sagen, Dankeschön, habe ich schon dreimal gehört. Dein Kollege war eben auch schon mal da. Ich gucke jetzt aber mal mit den anderen, die übrigens genau das Gegenteil von dir, von dem erzählen, was du mir gerade erzählst. Das muss man, finde ich, sehr stark auch als Abgeordneter auf dem Schirm haben, dass man, wenn man das möchte, manchmal geht es ja auch um die, haben die auch ihre Interessen und das ist auch nicht so stark ausgeprägt wie im Bundestag, aber im Prinzip ihre Wahlkreise oder ihre Wählerklientel stärker im Blick. Und also ich finde, es ist sehr wichtig, dass wir reflektierte Abgeordnete haben, dass wir das auch von denen erfragen, dass sie spüren, dass wir darauf achten. Ansonsten glaube ich, so ganz wird man nie davon wegkommen, dass die Autoindustrie einfach stärker aufgestellt ist finanziell als alle Umweltschutzorganisationen zusammen, weil die einfach ein riesen Business haben.
LZ, willst du?
Ja, ich wollte einfach nochmal darauf zurückkommen. Sie haben vorhin schon die Bürger angesprochen und es wurde ja eine Bürgerinitiative durchgeführt. Wie schätzen Sie ein, wie erfolgreich war diese?
Im konkreten Fall ist sie immer in irgendeiner Form erfolgreich, aber sie geht nicht an den Kern der EU ran. Und ich glaube auch, selbst Prozesse, die eine sehr starke also man kann damit ein ganz konkretes Gesetzesvorhaben präzise stärker unterstützen und auch anschieben. Aber ich glaube, dieser Weg ist einfach verbaut für eine generelle Reform oder stärkere Demokratisierung der EU, weil man da dann doch hier auf taubere Ohren stößt, weil da Macht beschnitten wird, weil da Zuständigkeiten konterkariert werden. Und die EU macht diese Dinge, finde ich, sehr gerne ein bisschen so zur Beruhigung. Es gab auch die Konferenz zur Zukunft Europas. Das war ja die quasi das Ergebnis der von der Leyen-Wahl, dass man sich wirklich jetzt mal überlegen muss, also wie kriegt man das demokratischer? Dann wurden ja auch Bürger ausgesucht, die dann eben in diesen Arbeitsgruppen mit dabei waren. Dann hat man das feierlich vorgestellt und da wurde nochmal die Beethovens Neunte da gespielt und das war alles ganz toll. Und jetzt liegt es halt irgendwo und Orban sagt, wenn ich das richtig sehe, ist der Vertrag noch der gleiche wie vorher. Ich glaube, der Push kommt A, also für eine Weiterentwicklung, Demokratisierung der EU. Stärkere, ich will nicht sagen, dass sie undemokratisch ist. Sie ist in der Konstruktion von souveränen Staaten, ist sie schon ein ganz guter Verbund, wo sich viele Länder vielem auch unterwerfen, was andere dann für sie entscheiden. Aber um wirklich da grundsätzlich weiterzugehen, braucht es aus meiner Sicht zwei Dinge. Es bräuchte A, eine gemeinsame Vision, was wollen wir? Es bräuchte B, Bürgern, die auch genau diese Parteien wählen. Und das ist momentan nicht bei weitem nicht überall der Fall. Das sind die beiden Punkte. Die Bürgerinitiative, ist mein Gefühl, kann für einzelne konkrete Projekte was bewirken, aber nicht die Struktur. Da braucht es Mehrheiten bei großen Wahlen.
Ich würde vielleicht mal den Bogen nochmal zurückspannen, weil wir haben jetzt sehr viel, oder Sie gerade, eigentlich haben Sie die Steilvorlage selber geboten. Sie haben ja gesagt, Vision der EU. Wieder als ein bisschen als Schlagwort, was sich ja in unsere Diskussion so ein bisschen durchzieht, weil wir festgestellt haben, es gibt Probleme und die Frage ist ja, wie verändert sich das? Und Herr Preiß, Sie können sich ja vielleicht kurz mal zurücklehnen. Ich würde den Rest mal dazu nehmen. Mich würde mal einfach interessieren, hättet ihr eine Idee, wie könnte man die EU so verändern, anpassen, wir reden jetzt gerade von einer institutionellen Ebene, ne, dass da irgendwie demokratische Strukturen besser umsetzbar werden oder dass Entscheidungsfindungen besser werden. Also ich will mal vielleicht meine Idee vorstellen. Also weil Herr Preiß vorhin sehr gut argumentiert hat und gesagt hat, die Referenden, die es da gab, die waren sehr nationalstaatlich bedingt und. So, jetzt könnte man ja einfach den Weg gehen und sagen, was spricht denn dagegen zu sagen, man verabschiedet sich von der EU in der aktuellen Form und geht zu so einer EU- Gravitationszentrum nennt sich das dann. Also die Staaten, die eng zusammenarbeiten wollen, die kooperieren miteinander eng und der Rest ist quasi dann nur in so einer Sphäre drumherum und kann dann quasi angeschlossen werden, wenn man so will. Also eine EU der Willigen im weitesten Sinne, weil dann könnte man sich ja auf so eine gemeinsame Vision, also Vision heißt jetzt in dem Fall ein supranationaler Staat, also ein Staat, der entsprechend auf höherer Ebene arbeitet, schließen und den Rest quasi nur dazu nehmen, wo es funktionieren würde. So, das wäre so eine Visionsvorstellung, wo man dann gegen argumentieren könnte und sagen könnte, jetzt hat man ja die Möglichkeiten, jetzt kooperiert man, jetzt schafft man auch Erfolge. Erfolge kann man transparent machen. Damit werden Referenden auf nationaler Ebene eben nicht zur Abstimmung über nationale Politik, sondern es werden Erfolge dargestellt. Und man schafft gleichzeitig auch transparenter darzustellen, wofür die EU eigentlich steht. Nämlich nicht dafür darzustellen, welche Glühbirne hier oben in meine Lampe darf, sondern eigentlich dafür, sich demokratisch beteiligen zu können. So, das wäre jetzt meine Idee. Und mich würde mal eure interessieren. Aha, du kannst ja mal beginnen, du bist auch später dazugekommen. Schön, dass du da bist.
Ja, wenn die Trams so fahren würden, wie sie sollten, hätte ich es auch eher geschafft, aber ist leider nicht immer der Fall. Umso schöner, dass es jetzt klappt. Ich finde die Idee schwierig, aus dem Grund, weil ich glaube, dass sich die Staaten, die sich jetzt schon nicht dieser Vision konform verhalten, dann noch stärker abdriften würden. Ich weiß nicht, wie realistisch dieses Szenario ist. Ich könnte es mir aber durchaus vorstellen. Gleichzeitig sehe ich das Problem der Entscheidungsfindung durch 27 Einzelmeinungen, nationale Interessen. Vielleicht könnte man das umsetzen für einige Entscheidungen. Ich finde es aber schwierig, weil gerade Partikularinteressen die Vielfalt der EU ausmachen. Und ich sehe das Problem bei Sanktionen. Ich weiß nicht, wie das aktuell gehandhabt wird. Also liest man ja immer wieder, gerade gegenüber Polen und Ungarn, dass Sanktionen verhängt werden, die mäßige Wirkung zeigen. Also das Problem existiert dennoch. Aber vielleicht könnte man an der Stelle ansetzen und eine andere Art von Sanktionen verhängen. Vielleicht das Stimmrecht in Bezug auf manche Entscheidungen reduzieren. Wie fair das ist auch fraglich. Es wäre jetzt nur ein Vorschlag.
Und ansonsten halte ich Arbeitskreise für sinnvoll, aber ja, da trotzdem mit ja, unter Einbeziehung möglichst vieler, wenn nicht gar aller Staaten. Natürlich können jetzt nicht, kann nicht jedes Land etwas zu einem bestimmten Thema beitragen. An der Stelle möchte ich kurz auf die CMAP verweisen. So, da waren wir auch dann kein Kabisch mal oder ein Teil von uns. Ja, ein Projekt, in dem Schülerinnen und Schüler Abstimmungen im Europäischen Parlament simulieren. Sehr interessant, also für alle, die im Umkreis von Berlin wohnen oder auch weiter weg, für alle Schülerinnen und Schüler. Das ist eine Reise wert, sehr interessant gewesen. Ich kann mich erinnern, da hatte ich das Land Zypern vertreten, in der ich weiß nicht mehr, ob EVP, aber in einer der eher konservativen. Nein, es war nicht die EVP. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall Zypern, und sollte ich mich dann zu einem Thema äußern, zu Kohle, wozu, ja, oder es war etwas, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ein Thema, zu dem Zypern als Land auf jeden Fall keinen großen Bezug hatte. Und da ist es natürlich schwierig, dann ein Stimmungsbild aller Länder einzuholen, wenn für ja, die größeren Industrienationen mehr auf dem Spiel steht, die Entscheidungen von größerem Gewicht sind, ja, dann mit 27 Staaten ein Ja oder Nein zu finden. Und gerade bei solchen Entscheidungen halte ich das Konzept für sinnvoll. Im Allgemeinen bezweifle ich, dass das also die Demokratiestruktur verbessern würde.
Ja, du hast mich nicht ganz richtig verstanden. Also mir ist schon bewusst, dass die Idee, dass viele Entscheidungen auf dem Einheitsprinzip basieren, Blödsinn ist. Und dass man es umstellt auf qualifizierte Mehrheit, was die EU ja mehrheitlich macht, ist jetzt auch nicht der Weg der Dinge, ne? Weil dann immer noch die großen Staaten ihre Sperrmehrheiten haben. Aber was meine Idee tatsächlich wäre, und das wäre eine radikale Vorstellung, wäre zu sagen, liebe Leute, so wie es aktuell ist, läuft es nicht, denn wir sind eine EU, die irgendwie nur vor sich hin laviert und wo Gemeinschaft, Europäische Union vielleicht nur, wie es Herr Preis gesagt hat, in einer pseudo-gemeinsamen Hymne abläuft, sondern wir sagen, wir machen diesen Laden jetzt dicht und sagen, wir fangen neu an und alle, die mitkommen wollen, die können gleich, Herr Preis, können quasi, wenn sie wollen. Mir ist bewusst, dass es diese Opt-out-Sache nicht gibt in der EU-Verfassung, ist mir alles schon klar, deshalb ist mit dem Rechtsstaatmechanismus es ja auch so kompliziert. Aber wer hier gemeinsam mitmachen möchte, kann das gerne machen, unter den und den Bedingungen. Und dann verschreiben wir uns auch ganz klar Artikel 23 Grundgesetz. Wir übertragen immer mehr Kompetenzen der Europäischen Union. Klammer auf, Bundesverfassungsgericht will das nicht. Klammer zu, ist mir auch bewusst. Und sind quasi eine neue Einheit, die sich bildet und verabschieden uns von dem jetzigen. Weil ich glaube, aha, du kannst gleich, dass die jetzige Konstruktion mit den jetzigen Staaten, mit den politischen Entwicklungen, mit der schwachen Stellung Europäischen Parlaments, mit der starken Stellung von Exekutiven zu nichts führen wird, sondern nur dazu, dass wir da so eine Ebene haben, wo man alte Politiker hinabschiebt, gefühlt gesagt, die dann da irgendwie nochmal drei Entscheidungen treffen dürfen, was problematisch sein kann. Aha, du kannst erstmal reagieren, Herr Preis, Sie können dann gleich, Sie können kaum noch erwarten, ich Werkstatt.
Ja, ich habe jetzt auch keine Alternative als Konzept, die ich vorschlagen kann. Ich würde da jetzt nur ein Problem, was ich sehe, ansprechen. Und zwar, dass einige größere Staaten, das möchte ich besonders Frankreich und Italien nennen, weil ich da auch persönlich einige ja, Menschen mit stark antieuropäischer Haltung kenne, und man es ja auch immer wieder durch die Medien hört, Straßenproteste und so weiter. Frexit wird ja sehr stark gefordert von einem Großteil der Franzosen. Und nicht von einem Großteil, ich möchte das nicht pauschalisieren, aber die Bewegung ist doch eine größere. Und ich glaube, dass diese Möglichkeit auch irgendwo zu einem Zerfall der EU führen könnte, wenn Frankreich als doch Zugpferd der EU aktuell als eines wegfällt und man die Bevölkerung entscheiden lässt. Jetzt weiß ich nicht, wie Sie sich das vorstellen, Herr Kabisch. Also wer dann entscheiden soll, da möchte ich nämlich auch nachfragen. Geht es darum, dass ja, Politikerinnen und Politiker entscheiden, ob das Land weiterhin in der neuen EU bleibt oder Teil dieser wird, oder geht es um Referenden? Ja, das, je nachdem, wie man das durchsetzt, halte ich das für schwierig. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es in einigen der jetzt größeren Staaten zu einem Nein-Voting kommen könnte, zu einer Entscheidung gegen eine EU 2.0, wenn man das so nennen kann. Und ja, vielleicht bleiben dann ein, zwei
stärkere, finanziell sicherere Staaten. Aber ja, langfristig sehe ich da die Gefahren des Zerfalls schon als durchaus groß an.
Das Konzept ist ja nicht durchdekliniert, will ich gleich mal sagen, es ist mehr ein Vorschlag. Insofern also müssten diese Lücken, die du gerade benannt hast, auch noch besetzt werden. Ich glaube aber schon, wenn du die Umfragen mal anschaust in europäischen Staaten, gerade nach dem Brexit, der letzten Jahren wieder ein bisschen nachgelassen, da waren die Zustimmungen sehr, sehr hoch. Also selbst in den von Rechtspopulismus befallenen Staaten, würde ich mal sagen, selbst in Ungarn gibt es aktuell Umfragen, die eine Befürwortung der EU sehen. Natürlich in der jetzigen Form, ist schon klar.
Unter jungen Menschen. Also
Der Umfrage nicht, aber ja, klar, es ist nochmal eine Altersunterschiedlichkeit, klar, da. Ist auch logisch, ja.
Und es schwankt ja auch so stark. Also wenn man, es fehlt Hand und Fuß für seine Entscheidung. Wenn ich mir überlege, ja, wenn man das heute oder morgen fragen würde, das könnte eine ganz andere Entscheidung sein, ein großen Prozentunterschied zu einem Referendum in einem Jahr. Und das hat man ja beim Brexit ganz stark gesehen. Also das 2 Monate nach der Abstimmung, als dann Menschen realisiert haben, ja, jetzt fehlen uns Fachkräfte und wir werden ja abgeschnitten finanziell, Großunternehmen ziehen weg, da kippte die Stimmung auf einmal. Und ich glaube, dass das nicht die EU, aber auch Europa an sich spalten würde. In EU-Länder oder EU-2.0-Länder und nur europäische Länder und dann Europa als Ganzes in der internationalen Politik noch stärker als ohnehin schon, was die Relevanz angeht, von der Bildfläche verschwinden würde.
Diese Gefahr übrigens sieht das Konzept vor und deshalb sagt man ja, die Staaten befinden sich dann in diesem Gravitationsraum und können wieder angesogen werden, und auch wieder ausgestoßen werden. Aber ich würde Herrn Preiser mal das Wort erteilen, er war die ganze Zeit schon, legen Sie los.
Also ich wollte eine Anmerkung noch nachschieben. Also ich finde nicht, dass die EU nur ein Raum ist, wo irgendwas nicht so Wichtiges entschieden wird und die Beethoven-Hymne gespielt wird, sondern ich finde ganz im Gegenteil, es ist ein wahnsinnig unterschätzter Raum für sehr grundsätzliche Entscheidungen, die auch sehr viel Macht bringen und die uns auch als Europäern jetzt als Ganzes gedacht sehr viel Macht bringen. Also zum Beispiel der Bereich im Handel, setzt die EU weltweit die Standards. Und da macht sie genau das, was sie sein kann, nämlich alle zusammen mit einer Position. Es gibt auch keinen, anders als Donald Trump vermutet hatte, keinen deutschen Handelsminister mehr, obwohl wir ja nun wirklich eine Handelsnation sind. Haben wir alles der EU gegeben, macht die alles, wird natürlich gefragt bei den Mitgliedstaaten, aber im Prinzip ist es zentralisiert, ist ein Bereich, wo sie sehr starke Macht hat. Anderer Bereich ist zum Beispiel Wettbewerb. Da entscheidet in den allermeisten Fällen die EU, häufig auch sehr im Sinne von nationalen Verbrauchern, der nationale Regierung das ein bisschen anders machen würde, weil sie gern die Firma schützen würde. Die EU ist die Firma ein bisschen weiter weg, weil sie halt nur eine italienische Firma ist oder nur eine deutsche. Aber also da gibt es nicht diese direkte Rückkopplung der Bedeutung für den eigenen Wählerschaft dann da auch nochmal. Das führt im Prinzip zu so einem Schiedsrichter-Syndrom, was gut ist für uns Bürger insgesamt. Das wollte ich also nochmal nachschieben. Die EU hat eine wahnsinnig wichtige Funktion und kann auch sehr viel schaffen. Und auch wenn wir zum Beispiel in Deutschland über die gemeinsame Beschaffung der Impfstoffe geschimpft haben, viel, weil wir da vielleicht noch eine Woche eher den gehabt hätten, wenn wir es alleine gemacht hätten, in anderen Ländern wird das ganz anders gesehen. Die sagen, also die hätten bei Pfizer nicht mal den Hörer abgehoben, wenn wir hier aus Slowenien irgendwie 2 Millionen Impfstoffe hätten haben wollen. Und wenn, dann hätten die gesagt, die Holländer zahlen aber viel mehr oder die Deutschen und die bestellen auch viel mehr. Ihr seid da sowieso noch nicht dran. Also das muss man wirklich sehen. Das war auch viel auch komplett auseinander, die Diskussion in Deutschland und im Rest der EU. Die meisten Länder fanden das super, wie die EU das gemacht hat. Und dass die EU das gemacht hat, obwohl sie da eigentlich gar keine Kompetenz hat. So, jetzt zu der Frage, wie kann man sich weiterentwickeln aus Kreisen und Gravitationszentren? Ich vermisse manchmal, dass die Länder, die es sozusagen gestalten könnten, Deutschland, Frankreich, da auch ein bisschen für kämpfen. Aber, und dann auch mal, ich sag mal, den Federhandschuh auch mal dann da werfen. Es ist einfach eine unglaubliche Fall von Spieltheorie. Was erreicht man dann? Also sagt man, wir machen jetzt 750 Milliarden Euro Corona-Hilfen, ein wahnsinniger Geldbetrag. Aber hier liegt der, wie eben angesprochen, neue EU-2.0-Vertrag. Wer mitmachen will, einfach unterschreiben, schickt es dann nach Berlin und Brüssel und ihr seid dabei. Und alle anderen kriegen halt nichts. Das wäre ein wahnsinniger Hebel gewesen, um Länder da unter Druck zu setzen. Hat man nicht gemacht, hat auch Angela Merkel nicht gemacht. Ich hätte mir, wie gesagt, teilweise da ein bisschen mehr Punch gewünscht, weil das war wirklich mal, wo man an einer Stelle einen zentralen Hebel hatte, um alle vielleicht zu irgendwas zu bewegen. Daraus ist ja dann, wenn er auch nicht so stark ist, wie ich es mir zum Beispiel gewünscht hätte, auch der Rechtsstaatsmechanismus ein bisschen entstanden. Also ein bisschen ist schon passiert. Aber es ist eben gerade nicht so, dass wir nur in einer Gravitation sind. Und die einen kommen mal, sind mal weiter weg und kommen wieder näher ran. Weil wir alle Staaten zusammen ja auch in irgendeiner Form funktionieren. Wir haben einen Binnenmarkt. Es werden andere Gesetze, wo alle nicht nur umeinander kreisen, sondern in einem Kern zusammen sind. Da gibt es Prozesse, da gibt es Entscheidungsprozesse. Die können aufgehalten werden. Wenn irgendwelche dieser Vorschläge, die da so eine Weiterentwicklung sind, dem einen nicht passen, können die da, wo sie ganz essentiell gebraucht werden, die Stöckchen in die Speichen halten. Und dann ist die Frage sozusagen spieltheoretisch, was erreiche ich, wie viel riskiere ich, glaube ich, dass die anderen nur blöffen und am Ende mitziehen oder habe ich mich vertan und ich habe am Ende die ganze EU gesprengt. Und was hat das dann für eine historische Komponente, wenn ich der französische Präsident bin oder die deutsche Kanzlerin in dem Fall oder jetzt der deutsche Kanzler, die mit dem Experiment die EU, das große Friedensprojekt nach dem Zweiten Weltkrieg, kaputt gemacht haben. Das ist die Abwägung, die da auch getroffen werden muss. Und die ist nicht so einfach. Wie gesagt, ich bin manchmal da ein bisschen, würde mir ein bisschen mehr Punch da wünschen und auch mal ein bisschen mehr Risiko. Aber ich verstehe zumindest auch, dass der ein oder andere sagt, Vorsicht, was wir uns da, was wir da auch riskieren. Weil es wird genutzt. Es gibt Regierungen, die sagen, das ist das deutsche Diktat, das ist das französische Diktat, das ist das Diktat der Bürokraten aus Brüssel und das lassen wir uns nicht bieten. Und schon kommen die Emotionen. Und dann ist die Frage, wie kriegt man, wenn das erstmal auf ist, das am Ende wieder in eine gute, konstruktive Zusammenarbeit? Da entstehen viele Gräben. Es ist einfach wahnsinnig schwer, weil wir eben souveräne Staaten sind.
Aha, du kannst erstmal, wenn du möchtest.
Welchen Staaten müsste man denn Ihrer Meinung nach verstärkt Gehör verschaffen, um diese Stimmen zu minimieren? Gibt es eine Möglichkeit, die...
Welche Stimmen?
Brüssel als Diktatur. Also, das, ja, gibt es da Ihrer Meinung nach eine Möglichkeit, genau darauf einzugehen und bestimmte Staaten, die ja denen eben mehr Gehör verschafft werden muss, um vielleicht aus diesem Strudel herauszukommen. Ich weiß, ich bin mir bewusst, dass nicht nur ein, zwei Staaten sind, die das vertreten, dass es letztlich in jedem EU-Land Bewegungen gibt, die so denken und dass es ja eben das Populismus auch überall da vertreten ist, aber letztlich, ja, frage ich mich, ob es doch kleinere Staaten gibt oder eine bestimmte Gruppe, die da stärker mit eingebunden werden oder ja, bei der es helfen würde, wenn man sich stärker mit einbindet, um diese Denkweise umzukehren, ohne direkt mit dem Gravitationsgedanken eine EU 2.0 zu erschaffen.
Also ich glaube, man muss Es ist im Prinzip, glaube ich, ein Prozess, der eine gesellschaftliche Basis haben muss, die dann am Ende eine Elite oder eine Führungsmannschaft dazu bringt, einen Vorschlag zu machen. Wenn man mit mehr Europa Wahlen gewinnen kann, ohne zu riskieren, dass man da richtig dafür abgewatscht wird, dann ist der Moment gekommen, dass sich auch was tun wird. Wenn man das nie, und das ist ja eigentlich etwas sehr Demokratisches, wenn dem so wäre, wie ich es jetzt vermute. Wenn man aber damit die Gefahr läuft, dass man damit ja die Wahl verliert, dass man damit quasi so eine Gegenkampagne schon förmlich provoziert, dann sind die Chancen sehr gering. Man hört diese Töne. Sehr schön ist unser Koalitionsvertrag, wie gesagt, von der Fortschrittskoalition. Aber ich sehe halt nicht, dass wirklich etwas passiert. Und das Schwierige ist, es muss nicht nur in einer Gruppe von kleineren Ländern irgendwo entgegengewirkt werden. Es müsste überall ein absolutes Gewinnerthema sein, zu sagen, wir wollen mehr EU. Dann wird es auch passieren. Und solange es nicht so ist, bin ich leider, wie gesagt, ich sehe es persönlich, wenn ich es selber machen könnte, würde ich es anders machen. Aber bin ich auch da schon ein klein bisschen ein Realist oder manchmal auch leider ein bisschen zynisch darüber geworden, dass es eben ein sehr schwieriger Weg ist. Wir haben jetzt eine Phase, wo einfach pragmatisch, ohne dass es institutionell unterlegt ist, Dinge nach Europa gezogen werden, die eigentlich nicht da in der Kompetenz sind und die dann auch relativ erfolgreich gemacht werden. Also auch die Frage, wie diese Sanktionen jetzt in Bezug auf den Ukraine-Krieg gegenüber Russland da verhängt wurden, da ist halt die EU-Kommission wahnsinnig aktiv gewesen, sodass wir uns als Journalisten häufig gewundert haben, wow, das geht aber schnell jetzt. Und auch große Mitgliedstaaten, die gesagt haben, das hätten wir der Kommission früher gar nicht erlaubt. Da hätten wir gesagt, ihr ruft aber bestimmt nicht in Washington irgendwo an. Ne? Da rufen wir, telefonieren wir erstmal schön in Berlin und Paris und einer von uns macht das dann. Das hat sich geändert. Vielleicht reicht das auch erstmal. Vielleicht reicht es auch in dem Sinne von Erfolgen, erstmal diesen Weg zu gehen, ohne das gleich sozusagen in Stein zu meißeln. Weil das, dann geht es wieder Streit um den Stein und den Meißel und wer macht es und welche Schriftart. Vielleicht ist das der Weg.
Die Frage, die ich mir stelle, ist vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht gelingt es nicht genug, und das würde ja an Ihrer Aussage gerade anschließen, die vermeintlichen Erfolge, die die EU hat, auch als solche darzustellen. Denn, wie gesagt, wenn man sich die Umfragen anschaut, ist das Problem nicht die EU selbst, sondern das Problem ist häufig, dass viele Probleme, die Staaten haben, auf die EU projiziert werden. Also Brexit haben wir schon angesprochen, das war das beste Beispiel. Über Rechtspopulismus werden wir in der Sommerreihe nochmal sprechen. Aber ist das nicht vielleicht so ein bisschen das Kernproblem, dass es der EU nicht gelingt, Erfolge, die sie selber hat oder Sachen, die sie erfolgreich durchsetzt, als solche auch öffentlichkeitswirksam, und damit sind wir vielleicht bei der Frage auch der medialen Darstellung, so zu transportieren, dass sie als solche auch deutlich werden. Also das ist ein Erfolg der EU. Und da kann man jetzt sagen, ja, hier gibt es manche Gebäude, steht groß davor, dieses Gebäude wurde von der EU finanziert. Schön. Oder eine Straße von der EU finanziert. Das ist vielleicht nicht der Transport und die Transparenzmachung, die notwendig ist. Also würden Sie vielleicht diese These unterstützen, dass es mehr auch Darstellung bedarf, das hat die EU geschaffen, so, um es ein bisschen metaphorisch auszudrücken.
Ja, also zum einen, ja, die EU, wenn ich jetzt mal so ein Kommunikationsberater wäre, würde ich sagen, die hat Potenzial. Leider hat sie immer den falschen pädagogischen Ansatz. Also sie geht sehr stark auf Zahlen, Daten, Fakten, macht dann riesige Broschüren mit Tortengrafiken und so viel Prozent von irgendwas. Ist ja auch wichtig, aber sie manchmal vermisse ich so den emotionalen Punch. Also jeder kennt dieses Bild von dem serbischen Präsidenten und der chinesischen Flagge, als da diese Impfstoffe angekommen sind aus China zu Beginn noch vor dem anderen, bevor die westlichen Impfstoffe geliefert wurden. Das war im Prinzip nur eine Flagge, ein Termin am Flughafen und ein wahnsinniger emotionaler Erfolg. Das Gleiche hat auch Johnson gemacht in Großbritannien mit den Impfungen, wo die EU noch keine gemacht hat. Also das hätte nichts gekostet und das war ein Moment auch, wo sich sehr viele Leute da wirklich dafür interessiert haben. Da geht man aber hin und sagt, nein, also wir machen das ganz transparent und so und spürt nicht, was da für eine Emotion gerade verloren geht oder auch in Deutschland zumindest negativ entsteht. Also da würde ich mir auch manchmal wünschen, statt noch ein Schaubild einfach auch mal den Punkt machen, zu sagen, hier Afrika, das ganze Zeug kommt alles von der EU und wir haben es euch auch noch bezahlt. Also einfach diese Punkte mitzunehmen. Was die Berichterstattung angeht, ist meine Haltung absolut klar. Ich bin nicht dafür da, die Erfolge der EU rauszustellen. Ich stelle die Erfolge der EU raus, wenn es welche gibt. Ich sage, wenn die EU Deutschland auf den Schlips fünfmal tritt, weil die Nitratbelastung im Trinkwasser zu hoch ist, Gut, dass es die EU gibt. Weil unsere Bundesregierung möchte das nämlich gerne unter den Teppich kehren. Genauso wie die in den Niederlanden, weil die ihre Agrarwirtschaft da haben und am liebsten gar nichts davon hören wollen. Gut, dass es die EU gibt und das macht. Wenn es um irgendwelche Datenschutzregelungen gibt, gut, dass es die EU gibt, weil wir haben 450 Millionen Leute und wenn die EU sagt, Google, stopp, und das ist ja auch nicht hundertprozentig effektiv, aber dann passiert zumindest ein bisschen was. Wenn das Deutschland alleine sagt oder Österreich, dann sagen die, okay, dann habt ihr halt kein Google mehr. Also da stellen wir das dar und auch das Beispiel Umgang jetzt mit der Russlandpolitik oder auch Covid oder also da gibt es viele Dinge, wo wir sagen, gut. Und dann gibt es andere, wo wir sagen, komplettes Versagen. Frau Klöckner noch stellt sich hin als Agrarministerin und sagt, wir haben hier einen Meilenstein bei der Agrarreform. Nix. Der größte Batzen Geld wird erneut für die Landwirtschaft ausgegeben und davon werden ein paar Prozentpunkte irgendwie umgeschichtet und das soll irgendeine Reform sein? Nee, also sorry. Also ich bin nicht dafür da, die EU zu promoten und ich freue mich, wenn es was Positives gibt und ich werde jahrelang am Stück was Negatives sagen, wenn es halt negativ ist. Und das muss ich dann, das ist die Aufgabe von Politikern, sich zu überlegen, welche Resultate sie produzieren. Nicht und von ihren PR-Beratern, von ihren Kommunikationsabteilungen, von ihren Spin-Doktoren, aber wir sind Journalisten und wir gucken da drauf. Und ich persönlich wünsche mir eine starke EU, weil ich auch selber überzeugt bin, dass es gut ist. Ich habe auch Kinder und glaube, dass es für die gut ist, wenn wir in einer größeren, starken Einheit auch leben. Aber ich bin nicht der Pressesprecher von denen.
Herr Preis, wir sind leicht über der Zeit. Ich würde, wenn es okay ist, aha, noch einmal das Wort erteilen, habe eine ganz kleine Schlussfrage noch und dann haben wir es. Aha, du hast kurz das Wort. Tempo, Tempo.
Ich fasse mich ganz kurz. Meine Frage richtet oder behandelt die Wahlbeteiligung in verschiedenen Staaten. Und zwar interessiert mich, wie Sie als Journalist die geringe Wahlbeteiligung in einem Großteil der europäischen Staaten in der EU-Wahl sehen. Ich beziehe mich jetzt auf Zahlen der Website des Europäischen Parlaments und vor allem ja Slowenien, Slowakei, Bulgarien, aber auch Lettland, Estland haben eine Wahlbeteiligung von unter 30% gehabt in der Europawahl 2019, während die Zahlen Belgien sicher auch durch alle Menschen, die einen beruflichen EU-Bezug haben, bei fast 89% lag. Und das sind doch drastische Unterschiede, die ja auch irgendwie zeigen, dass sich diese Länder oder die Bevölkerung dieser Länder nicht gehört nicht gesehen fühlt in EU-Entscheidungen. Wie sollte man darauf reagieren, Ihrer Meinung nach? Und wird überhaupt darauf reagiert?
Also bei 27 Staaten ist es schwer, das zu verallgemeinern. In Belgien ist es so, dass es auch eine Wahlpflicht gibt. Man kann nicht einfach auch bei den nationalen Wahlen sagen, ich gehe da nicht hin, sondern wenn man zur Wahl gehen, wenn Wahl ist, dann ist Wahlpflicht. Und Belgien ist auch ein Land, was sich selbst als in weiten Teilen unregierbar bezeichnet und sich immer freut, wenn Europa das regelt, weil es halt sehr starke Spannung zwischen den flämischen und den frankophonen Belgiern auch gibt. Also die sind sowieso ein Land, was vollkommen okay damit ist, wenn die Regelung nicht aus ihrem Parlament kommt, sondern von der europäischen Ebene. Ansonsten sehen wir einfach auch klare Unterschiede in der, sag ich mal, Philosophie von Europa. Also das ist jetzt mein Eindruck. Gerade die Länder des früheren Warschauer Pakts wollen nicht unbedingt sofort eine weitere Integration, nicht eine Stärkung der supranationalen Institutionen, weil da sind die so klein, gerade Lettland oder Estland, die mit 1 Million, 1,4 Millionen, 2 Millionen Einwohnern, von 400 Millionen haben da drin, sind die irrelevant. Sobald es größer wird und eine europäische Demokratie, wird sich die estnische Stimme da drin kaum wiederfinden. Einfach rein mathematisch nicht. Und die sind halt lange in einem System gewesen, wo sie eine Stadt wie Moskau hatten, die oben drüber ihnen gesagt hat, was zu tun ist. Und die haben nicht Lust, jetzt ganz schnell wieder in ein System zu kommen, wo sie keine Macht, oder Macht ist ein negatives Wort, keine Sichtbarkeit haben. Und deswegen ist halt auch der Appetit auf stärkeres EU-Parlament und so da weniger stark ausgeprägt.
Herr Preis, Schlussfrage. Sie haben gerade gesagt, Sie sind ja Journalist und als Journalist versuchen Sie ja immer möglichst objektiv Sachen zu betrachten und darzustellen. Jetzt stellen wir uns mal vor, Sie würden diesen Job verlieren, warum auch immer. Irgendein PR-Skandal oder Korruption oder so gibt es in der EU ja manchmal.
Oh, yeah.
Und dann kommt die EU um die Ecke und sagt, Mensch, Herr Preis, Sie sind so viele Jahre hier, also wir brauchen Sie als PR-Berater. Und die fragen Sie jetzt, Herr Preis, bitte sagen Sie uns eine Sache, die wir als EU besser machen sollen, um transparenter, demokratischer, bürgernäher zu sein. Was würden Sie der EU antworten? Frau von der Leyen als Kommissionspräsidentin.
Also die Kommission, das hätte ich nämlich jetzt gefragt.
Wer fragt nehmen Sie mal ruhig nehmen Sie mal ruhig die Kommission, weil sonst, wenn wir über das Parlament sprechen, dann kommt wieder von unseren ZuhörerInnen die Ansage, nein, die ist eh zu schwach, dumme Frage.
Ich sage dann Frau von der Leyen, Sie wollen ja weitermachen, ne? Das wollen Sie doch. So,
dann ja, gibt's Herr Preis, nur möchte eins, ich, möchte
weil,
ich.
Ja, dann gibt es nur eins, wenn Sie der EU helfen wollen mit einer einzelnen Entscheidung, gehen Sie jetzt raus und sagen, ich möchte gerne weitermachen, aber nur, wenn ich als Spitzenkandidatin angetreten bin. Und nicht nochmal so. Also nicht nochmal einfach nur unterschreiben, sondern ich stelle mich dem Wahlkampf, ich gehe über Marktplätze, ich gehe in die Fernsehdebatten und indem ich als Frau von der Leyen, als die, sagen wir mal, Frau in der Pole-Position, das auch künftig zu sein, wenn ich Spitzenkandidatin werde, dann werden auch andere Parteien einen Spitzenkandidat aufstellen, obwohl die eigentlich momentan gar nicht wollen, weil die dieses Prinzip nicht wollen. Also mit einer einzelnen Aktion, wo sie was tun können fürs Ansehen der EU, sagen sie einfach, ich möchte gerne Kommissionspräsidentin bleiben, aber nur, wenn ich Spitzenkandidatin vorher war.
Da wird sie sich bestimmt bei Ihnen bedanken, Herr Preis, für diesen Tipp. Gut, Dankeschön, dass Sie heute bei uns zu Gast waren und uns einen Einblick gegeben haben, A, in Ihre Arbeit und B, in Ihre Sicht auf die EU und Demokratie. Ja, und danke.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Ja, danke. Sehr schön. Und damit sind wir quasi am Ende der ersten Folge unserer Sommerreihe angekommen. Ihr wisst, es folgen noch 3 Folgen. Unter anderem schauen wir noch auf die Migration, Europäische Union. Wir gucken uns Klima an und Rechtspopulismus. Das passt relativ gut zu dem, was wir uns heute auch schon angeschaut haben. Ihr wisst, wie immer, Feedback an die bekannten Adressen podcast@erg-werder.de oder eben ganz einfach an jeden einzelnen Kürzel und dann hinten ran. Ihr wisst Bescheid. Ins Outro verabschiede ich euch bei dieser Folge mit einem Ausschnitt aus der Heute-Show. Nach der letzten Europawahl war Fabian Köster unterwegs und hat mit Elmar Brock gesprochen von der CDU. Und ich sag mal so, wenn es um Bürgernähe geht und die Frage, was soll die EU besser machen, dann sollte man sich diese Aussagen, die natürlich satirisch überzeichnet sind, vielleicht dann doch nochmal überdenken. Denn viel mit Nähe hat auch was zu tun mit dem Zugang zur Politik. Und in dem Fall herzlichen Dank. Wir hören uns in 2 Wochen wieder mit der nächsten Folge unserer Sommerreihe oder im September. Wie ihr wollt, bleibt politisch und bis bald. Sie hörten den Politikgeflüster-Podcast. Ein Podcast des Ernst-Haeckel-Gymnasiums. Über jegliche Form von Feedback freuen wir uns immer an podcast@erg-werder.de. In diesem Podcast diskutieren Schülerinnen und Schüler der Oberstufe über Themen, die sie interessieren. Politik kann so erlebbar und spürbar gemacht werden. Flüstern Sie mit, hören Sie mit, schalten Sie ein. Werden Sie auch zum Flüsterer.
Glauben Sie, dass die Jugend die CDU heute abgestraft hat?
Sehen Sie, die CDU ist die stärkste Partei geworden. Wir haben gesehen, dass unsere Parteiführung gesagt hat, dass wir manche Mängel haben. Und dass wir manche Mängel haben, kann ich nur unterstreichen.
Was kann die CDU machen, um die jungen Leute wieder einzufangen?
Also bestimmt der Social-Media-Auftritt müsste ein bisschen besser sein, ne? Also ja, wir brauchen halt wahrscheinlich junge Leute wie Philipp Amthor ist ja jung, ne? Also offiziell.
Ich will nur eins sagen, wenn Riso in seinem zweiten Video gesagt hat, dass es einen Konsens über eine wissenschaftliche Erkenntnis gibt, ist das ein Anspruch auf Allgemeingültigkeit und Richtigkeit, die ich in der Demokratie ablehne.
Also wenn jemand sagt, 99,8% der Studien sagen, dass der Klimawandel menschengemacht ist, dann kann man nicht sagen, alle Studien besagen das, so würden Sie es nicht aufrunden?
Wir haben ja erhebliche Anstrengungen unternommen gegen den Klimawandel. Lassen Sie sich dusselig. Es ist so. Sie können doch nicht sagen, dass in den letzten 30 Jahren nicht erheblicher Umweltschutz gemacht worden. Sie können sagen, da ist nicht genug gemacht worden.
Ja, das sage ich
aber
auch.
Sie sagen, dass gar nichts gemacht worden ist. Und das ist schlicht dumm, Sir.
Das habe ich nicht gesagt.
Natürlich haben Sie das zum Ausdruck gemacht.
Ich habe doch nicht gesagt, es ist nichts gemacht worden, es ist nicht genug gemacht worden.
Da sind wir doch alle derselben Auffassung, das sagen wir doch auch.
Obwohl, ist denn da der Unterschied?
Ja, aber warum machen Sie dann nicht mehr?
Wir machen mehr. Wir haben mehr als alle anderen gemacht in dieser Welt.
Aber wenn wir mehr machen als andere Länder, entschuldigt das doch nicht, dass Deutschland seine eigenen Klimaziele reißt.
Wir haben Druck zu machen, dass sie erreicht werden und werden das in vielen Punkten erreichen. Und das machen wir große Fortschritte. Und gleichzeitig wollen wir auch, dass der Arbeitsplatz Ihres Vaters erhalten bleibt. Herzlichen Dank.
Mein Vater ist Lehrer.
Deswegen verstehe ich Ihre Argumentation. Es kommt ja auch der Strom aus der Steckdose.
Ja, vielleicht doch ganz gut, dass Elmar Brok nicht mehr im EU-Parlament ist.